Guten Morgen miteinander. Ich fange mit einem biblischen Krimi an, der leider wahr ist. David ist auf dem Höhepunkt von seiner Macht angelangt. Er ist König in Jerusalem. Es war ein langer Weg. Er hat angefangen als Hirte bei seinem Vater. Und dann war die Geschichte mit David und Goliath in dem Krieg von Israel. Dort ist er nachher an den Königshof gekommen, beim Saul. Ein Suchen und Ab, ein Hin und Her, Verfolgung, wieder Anerkennung und Flucht. Und dann ist er Anführer geworden von so einer Bande. Und dann endlich sind die Feinde besiegt. Er ist König. Es geht ihm gut. So gut wie noch kein anderer König in Israel. Und dann passiert Folgendes. Im Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels in den Kampf. David selbst blieb in Jerusalem. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, die Tochter Amiels und Frau des Hethiters Uriah. David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie wieder in ihr Haus zurück. Die Frau wurde schwanger und ließ David ausrichten: Ich bin schwanger geworden. Und dann ist es tragisch, wie sich die Geschichte entwickelt. David will es verbergen. Er möchte, dass es aussieht, wie wenn das Kind eben von der Bathseba ihrem Mann wäre, vom Uriah. Er lässt ihn kommen von der Front, schickt ihn heim zu der Frau und denkt, dann sieht es aus, als wäre das Kind von ihm. Der macht nicht mit, sagt, wenn meine Kollegen im Krieg sind, gehe ich nicht zu meiner Frau. Dann lässt ihn David ein, macht ihn betrunken und denkt, vielleicht geht er jetzt zu der Frau, macht wieder nicht mit. Und wo das alles nicht hilft, sagt er am General, stellt Uriah zuvorderst vorne ab Front und wenn die Feinde kommen, so ziehen sie euch zurück, sodass er umkommt. Und so geschieht es. Leider. Und dann schickt Gott den Prophet Nathan zum David und sagt ihm Folgendes. Das ist 2. Samuel 12, Vers 9 folgende. Warum hast du mein Gebot missachtet und getan, was mir missfällt? Du hast den Hethiter Uriah auf dem Gewissen. Durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umbringen lassen. Und dann hast du dir seine Frau genommen. Genauso wird nun das Schwert sich in aller Zukunft in deiner Familie Opfer suchen, weil du mich missachtet hast und die Frau des Hethiters zu deiner Frau gemacht hast. Und auch das sagte Nathan noch, so spricht der Herr. Aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Du wirst mit ansehen müssen, wie ich dir deine Frauen wegnehme und sie einem anderen gebe, der am helllichten Tage mit ihnen schlafen wird. Was du heimlich getan hast, will ich im Licht des Tages geschehen lassen und ganz Israel wird es sehen. Und so ist es gekommen. unerbittlich Gottes Urteil. Und was nachher an dem Königshof gelaufen ist, viele werden das kennen aus der Bibel, katastrophal. Da hat der Niedergang von David angefangen, und zwar gewaltig. Das war der Bruch in seinem Leben. Vorher von Gott beschenkt und jetzt im Niedergang. Und wir können uns fragen, was war der Auslöser? Was war denn eigentlich der Auftrag, den Gott am David gegeben hat? Wo gehört der David hin? Es heisst im Text, sehr schmal, wenn wir es in der Bibel lesen. Er hat die anderen geschickt und ist daheim geblieben. Er war ein König, es ist ihm gut gegangen. Er hat sich bequem gemacht. Es heisst, am späten Nachmittag ist er vom Mittagsschlaf aufgestanden. David, du bist für die Front bestimmt. Du bist für den Kampf, für den Dienst, für Gott bestimmt. Und nicht zum Sonnenbädeln auf dem Palast oben. Mit seiner Trägheit fängt der Niedergang an. Er ist nicht mehr am Platz, wo Gott ihn gerufen hat, wo Gott ihn bestimmt hat. Er macht sich bequem, ist ausgestiegen aus dem Dienst von Gott. Und damit fängt die Sünde an. Eine Tragödie von unglaublichem Elend. Manche Christen sind heute in der Krise. Das hat natürlich ganz verschiedene Gründe. Aber könnte es nicht auch daran liegen, dass ich nicht mehr an dem Platz bin, wo Gott mich eigentlich hergestellt hat, gerufen hat? Dass wir es bequem machen, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Es geht mir ja gut, auch ohne Gott und seinen Auftrag und seinen Dienst. Als ich vor ein paar Jahren pensioniert worden bin, haben wir uns entschlossen, dass wir ein Sabbatjahr machen. Wir haben es vorher streng gehabt, viel geschafft. Dann haben wir gesagt, das leisten wir uns einfach. Ein Jahr ohne Dienst, ohne irgendeine Verpflichtungen. Und es war herrlich. Einfach schön. Wir sind monatelang mit dem Camper unterwegs gewesen. Aber der Eifer für Gott ist verkaltet. Ich hätte jetzt mehr Zeit gehabt für Gott. Mehr Zeit fürs Gebet, mehr Zeit für nachzudenken, mehr Zeit die Bibel zu lesen. Ich hatte mehr Zeit gehabt und es ist weniger geworden. Als das Jahr rum war und ich wieder angefangen habe, an dem Platz Dienst zu tun, wo Gott mir einmal gesagt hat, als ich jung war, bin ich wieder aufgeblüht. Es ist einfach so. Wenn du an deinem Platz bist, wo Gott dich bestimmt hat, wenn du das tust, was Gott vorgesehen hat, das ist gut. Das andere ist problematisch. Denn Gott zu dienen, für Gott da zu sein, mit Gott unterwegs zu sein, das ist normal. Wir haben uns als Christ auf den Weg gemacht und bildlich gesprochen folgen wir Jesus nach. Das heisst, dort, wo er vorausgeht, dort gehen wir hinten an. Und da haben wir Anteil am Leben von Jesus. Das macht uns reich. Das bringt es. Das gilt für alle. Natürlich können die nur das vergleichen, die schon mal beides erlebt haben, die schon mit Gott ganz klar auf Kurs gewesen sind, die an dem Platz gewesen sind, wo es Gott bestimmt hat und die gemerkt haben, was das ist. Dass das so beschenkt, dass das so reich macht und wie arm das es ist ohne. Man kann das erst vergleichen, wenn man das eine und das andere erlebt hat. Sonst weiss man gar nicht, was man bei Gott verpasst. In der Bibel wird das ganz normale Christenleben so beschrieben. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Da heisst, durch Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf Leistung, dass sich niemand rühmen kann. Denn wir sind Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, bereitet, also bereit gemacht. An uns ist es, das Vorbereitete auszuführen. Oder wie es der Luther sagt, dass er hat alle Werke vorbereitet, dass wir jetzt drin leben. Das heisst, wir haben Anteil an dem, was Gott tut in dieser Welt. Das ist unsere Bestimmung. Und das macht reich. Das gehört einfach dazu. Der Text sagt, du kannst gar nichts dafür, dass Gott dich so mit Liebe beschenkt hat. Er hat dich gerettet. Jesus hat alles gemacht. Er ist gekommen, ist ans Kreuz gegangen, hat dich erlöst, vergibt dir alle Schuld, wenn du glaubst an Jesus Christus. Wenn du dein Leben ihm anvertraust, er schenkt dir alles. Du kannst nichts machen, als einfach annehmen, überkommen, dich beschenken zu lassen. Und dann sagt er, du, wir machen miteinander das, was ich für dich vorgesehen habe. Ich habe das schon vorbereitet. In dieser Welt, in dem Leben, mit mir zusammen, mach's. Ich habe einen Platz für dich. Das ist nicht nur irgendetwas für ganz besondere Fanatiker oder besondere Typen da, die als Christ dann ja, sich so ins Zeug legen. So für extreme Jener, ich bin halt nicht so eine oder eine. Das ist ganz normal, wenn ein Leben Gott gehört. Gott ist so gross, so stark. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, packt das uns. Sonst ist Christsein nur eine Sonntagstheorie. Das will Gott nicht. Das ist zu ärmlich. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Vielen Gemeinden fehlt es an Mitarbeitenden. Überall fehlen die Leute. Und es gibt auch 100 Gründe, sich zu dispensieren. Zu sagen und zu erklären, warum ich jetzt halt keine Zeit habe, keine Kraft habe, warum es jetzt halt nicht geht, dass ich mich abmelden muss. Einfach mal die Frage, wo ist denn dein Platz? Was hat Gott für dich vorgesehen? Wo bist du dran? Vielleicht erklärt das auch manches, warum du nicht weiterkommst. Du bist nicht bestimmt für irgendetwas zu tun. Gott hat für dich einen Platz vorgesehen. Und dann geht es dir gut, wenn du den einnimmst. Dann beschenkt dich Gott. Ich denke, da müssen wir einfach umdenken. Wir meinen manchmal, Gott fordere etwas von uns. Und das sei mühsam und das sei ein Opfer, kann es auch sein. Die Bibel ist ganz offen, kann es auch sein. Aber den Platz einzunehmen, den Gott für mich vorgesehen hat, meinen Dienst zu tun, das beschenkt vor allem. Ein Beispiel aus der Zeit von Jesus. Jesus hat ja immer ganz einen Haufen Volk um sich herum gehabt. Und dann hat er mal 72 auf die Seite genommen. Und dann lesen wir Lukas 10, Vers 3, folgende und nachher Vers 17. Geht hin, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe. Grüßt niemanden auf den Weg, so dringend ist das. Wenn ihr ein Haus kommt, sprecht Friede sei mit diesem Haus. Und dann sind es gegangen, die 72. Und dann später lesen wir, Vers 17, die 72 kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, sogar die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sagte zu ihnen, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ist ja schon krass, was Jesus da sagt. Ich schicke euch wie ein Lämmer, als nicht grosse Schafe, die noch ginken können, sondern wie so ein kleines Schaf. In einen Wolfsrudel. Das ist ja klar, oder? Das ist nicht komfortabel. Aber echt, das ist ein dramatisches Bild. Jesus sagt, ich schicke euch so. Sieht nicht gut aus. Nehmt nichts mit, kein Gürtel, kein Geld, nichts. Gott sorgt für euch. Verlöhnt euch voll auf Gott. Und sie gehen. Und kommen schwärmend zurück und sagt, hey Jesus, das Größte, sogar die finsteren Mächte sind uns untertan worden. Wir haben das erlebt, wie Gott mit uns ist, wie uns das stark macht und sie haben geschwärmt von Jesus. Wir müssen abdämpfen und sagen, ja, es gibt noch viel Größeres, aber da haben wir jetzt noch keine Ahnung, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Selbst ist dann noch grösser, aber freut euch jetzt doch einmal an dem. So stark, sie haben es erlebt. Voller Begeisterung. Da erinnere ich mich an etwas, das ist schon lange her. Noch in der Jugendarbeit damals. Es war ein riesiger Jugendkongress in Essen in Deutschland. Ich glaube, 20'000 junge Leute. Und das Thema war, die jungen Leute, die Schulen, wie können wir glaubwürdig von Jesus reden, von Jesus weitergeben. Und ich habe auch so eine Gruppe geleitet, so eine Seminargruppe, wo wir da Tag für Tag unsere Lektionen hatten. Und dann nach ein paar Tagen hat es geheissen, und jetzt gehen wir es machen. Und wir sind so eingeteilt worden, Essen ist eine grosse Stadt, wir haben dort mit der Strassenbahn, wir würden Tram sagen, haben wir ein Quartier zugeteilt bekommen, wir sind los. Ich hatte eine Gruppe von deutschen jungen Leuten, ich habe die nicht gekannt. Und ich habe schon gemerkt, das ist schwierig, auch mir fällt das nicht einfach. Da sind wir los. Und es war noch interessant, ich erinnere mich noch, wie die Leute eigentlich erstaunt waren, dass wir zum Beispiel von der Schweiz zu ihnen kommen, um über Gott zu reden. Das war noch attraktiv für sie. Und dann, als wir uns wieder getroffen haben für den Rückweg und im Tram zurückgefahren sind, waren zwei junge Frauen aus unserer Gruppe, die erzählt haben. Das habe ich nicht vergessen. Sie haben gesagt, wir haben gesagt zueinander, machen wir nicht mit. Wir gehen in den Beiz, gehen etwas trinken, warten, glaube ich, etwa 2 Stunden, bis die anderen nicht zurückkommen am Treffpunkt. Und dann kommen wir wieder heim. Dann sind sie das gemacht, sie sind da gesessen, haben etwas getrunken. Und dann ist so ein Typ an einem anderen Tisch gehockt, und das kann ja sein mit jungen Frauen und Mann, dass sich die interessieren. Und der hat mit ihnen angefangen zu reden. Und vielleicht hat er sie gefragt, was macht ihr denn da zu essen oder irgend so. Ich weiss nicht, jedenfalls haben sie dann gefunden, ja, haben so viel von Jesus und über Jesus reden geredet, fangen wir mal ein bisschen an. Und haben dann von Jesus geredet und haben total zweite gemacht. Dann hat sie abgemacht, fertig gemacht, nach Schritt und Faden, was ihren Glauben betrifft. Und jetzt erstaunlich. Die haben in dem Tram rein geschwärmt und gesagt, wenn wir heimkommen, machen wir das wieder. Die haben zwar menschlich gesehen überhaupt keinen Erfolg gehabt, sogar Misserfolg. Aber sie haben erlebt, Gott ist mit uns, das kannst du nicht erklären. Das ist einfach so, wenn du mit Gott an seinem Platz bist, wo er dich haben will, dann ist das so intensiv und so stark, das ist einfach das Beste. Das ist eben das, Gott erleben, nicht nur in der Theorie, sondern wie er wirklich da ist. Es darf nicht Theorie bleiben. Im Dienst für Gott, an seinem Platz, dort entfaltet ist die nur dort. Wir werden mit überkommen, wie er am Werk ist, weil er uns dort braucht. Nochmal, Gott will uns nicht plagen, wenn er uns einen Auftrag gibt, einen Dienst. Sondern Gott will uns dabei etwas schenken, da müssen wir umdenken. Wir können Gott gar nicht schenken, das haben wir schon gelesen. Und so ist es auch mal Petrus gegangen. Der Petrus hat ja seine Netze, sein Geschäft dort am See verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Und irgendwann, Markus 10 lesen wir es, Vers 28 folgende, überlegt er sich, hey, was habe ich überhaupt davon? Und er stellt das Jesus die Frage. Er sagt, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles 100-fach zurückerhalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz auch mitten unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Auf den ersten Blick scheint er zu verlieren. Er hat aufgegeben. Ist noch hart. Jesus redet sogar ganz offen von Verfolgung. Ist nicht immer so einfach oder bequem. Und dann sagt er aber, 100-mal mehr. 100-mal mehr findest du. Einfach weil Gott wirklich 100-mal mehr ist als unser ärmliches Leben. Und wenn du Anteil hast, mit ihm unterwegs bist, ist es halt 100-mal mehr. Übertreib da Jesus, macht er da einfach Sprüche? Bestimmt nicht. Das müssen wir erleben. Das müssen wir Jesus abnehmen. Ich habe es vielleicht auch schon erzählt. Ich habe ja mein Leben auch völlig anders geplant. Etwa, als ich 18 war, hat Jesus gesagt, stopp, du kannst vergessen, was du dir geplant hast, auch wo deine, ja, deine Begeisterung und alles für alles andere ist. Du sollst mir dienen. Und zwar ganz, als Beruf. Das war total quer. Das konnte ich mir nie vorstellen. Das war wirklich das Hinterletzte, was ich mir vorstellen konnte. Und er hat mich überzeugt, er ist mir zu stark geworden, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Jedenfalls ist es dann so gekommen. Jetzt habe ich es hinter mir, jetzt kann ich zurückschauen. Ist es das gewesen, Jesus? Und ich muss sagen, ich will nichts mehr anders. Ich weiß nicht, wie ein 100-mal ärmeres Leben ausgesehen hat. Jedenfalls war es toll gewesen mit Jesus. Auch wenn es nicht immer leicht war. Und nicht immer leicht ist. Er sagt das ganz offen. Er macht uns nichts vor. Aber ich will nichts anderes. Aber wie und wo sollen wir dann Gott dienen? Was sollen wir machen? Wo ist mein Platz? Ist ja manchmal nicht so einfach. Wie kann ich wissen, was er will? Aber so schwierig ist es auch nicht. Es ist wieder Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 10, wo sagt, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn er die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt er sie richtig ein. Oder im Luthertext, den kann ich auswendig, jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter von dem, was Gott schenkt. Die, die recht damit umgehen, die es brauchen, die es richtig einsetzen. Und wieder, Gott verlangt nicht mehr, als er uns vorher schenkt. Und er hat uns ja alles geschenkt. Ich meine, das können wir beim Leben anfangen. Das können wir auch bei uns als Christen sagen, er hat uns ja alles geschenkt. Und mit dem sollen wir ihm dienen. Einfach das weitergeben. Wir müssen nichts selber verkrampft produzieren, nur das weitergeben, was wir selber bekommen haben. Und gern will ich ein bisschen mithelfen beim Nachdenken, was es sein könnte. Mit dem Wunsch, dass natürlich Gott dann bei jedem konkret sagt, aha, da, genau da, damit wir dann auch das tun und dort sind. Ein allgemeines, grundsätzliches Anliegen von Gott ist, dass wir uns in die Welt hineinbegeben und das weiter schenken, was er uns gibt, nämlich in erster Linie Liebe. Das ist so grossartig. Es ist nicht irgendetwas Verknurrs, etwas Erwartungsvolles und so weiter. Da können wir einfach mal Liebe schenken. Und da ist unsere Welt eigentlich auch durstig danach. So eine grenzenlose Liebe, wir können singen davon, unfassbare Liebe. Es ist wie ein Dank, wo Gott in unser Leben nie Liebe schenkt und wo nie ausgeht. Vielleicht ist es bei dir in der Ehe, wo vor allem gefordert bist, Liebe zu geben. Vielleicht bei den Kindern. Vielleicht ist es beim eckigen Nachbar. Vielleicht an der Arbeitsstelle. Vielleicht ist da dein Platz genau da von Gott. Zum einfach endlos das weitergeben, was du überkommst. Endlos. Liebe. Dann ist das der Platz, den du machst. Oder das andere, Das Reden vom Glauben, das Reden von Jesus. Jesus hat klar uns in die Welt eingestellt mit dem Auftrag und sagt, wo ihr immer seid, da redet doch auch davon. Wenn ihr so voll seid von Gott, von dem Anteil, vom Leben mit Gott, dann schweigt doch nicht davon. Ich bin kein Held. Ich habe schon so manchmal versagt. Ich muss mich schämen. Habe Jesus schon manchmal um Vergebung bitten. Aber das hindert mich doch nicht, heute und morgen wieder neu anzufangen. Ich will einfach den Platz wieder reinnehmen. Ich will mich nicht verdrängen lassen. Ich will um Mut bitten. Und um Führung. Und fragen, wo hast du etwas vorbereitet, dass ich drin lebe? Und jetzt nochmal auch zum Dienst in der Gemeinde. Die Gemeinde ist ja auf ein Heer von freiwilligen Leuten angewiesen. Und sicher, das kostet Zeit, das kostet Kraft, das kostet Energie. Manchmal würde man vielleicht etwas anderes lieber machen. 100-mal mehr. Ja, das sagt Jesus. Oder ein anderes Thema, das Gebet. Das Gebet allein für mich, mit Gott. Oder das Gebet in der Gemeinde, miteinander. Das ist etwas ganz Besonderes, was Jesus gesagt hat, das bringt es stark. Ich habe gemerkt, Gebet hat wahnsinnig viel Widerstand in mir. Ist sehr umstritten. Alles andere kommt einem in den Sinn, wenn man still werden will und so weiter. Und alles andere, wenn die Gemeinde sich trifft oder Hauskreis zum Gebet und so. Alles andere ist wichtiger. Ich merke einfach, das muss so wichtig sein, darum ist der Widerstand so gross. Ich will da sein, wo Gott mich will. Seinen Platz einnehmen. Und dann noch etwas. Wie sieht es überhaupt aus? Wärst du parat, wenn Jesus so hörbar, wie er damals Leute gesagt hat, komm und folg mir nach, verlass alles, was du hast, mach etwas wahnsinnig und folg mir nach, wärst du parat dafür? Glaubst du, dass das passieren könnte? Könnte ich Jesus wirklich herausfordern? Wärst du dabei? Mir ist vor einiger Zeit so eine Zeitschrift in die Hand gekommen von einer der grössten Missionsgesellschaften hier in der Schweiz. Und da war das Thema Senioren, die in die Mission gehen. Ein Anspruch an Senioren oder ein bisschen frühe Pensionierte oder so, weil sie sagen, wir haben bei weitem keine Leute mehr, um all die Lücken zu füllen, wo Menschen zurückkommen, krank werden. Alt werden und es kommen keine anderen nach. Für Kurzzeiteinsätze finden es noch Leute, aber wenn es darum geht, durchzubeissen, durchzuheben, verbrüten die Missionen. Und dann ist die Frage, vielleicht hat Jesus vor dir mal zu sagen, hey, dein Platz ist irgendwo bei den Ärmsten der Armen. Bist du bereit? Oder müssen es nur 10 Jahre sein, die noch gehen, weil die anderen nicht mehr bereit sind? Hat mir zu denken gegeben. Und nicht zuletzt, das sage ich jetzt ganz bewusst, nicht zuletzt können wir auch mit unserem Geld Gott dienen. Tja, wir leben jetzt einfach mal, ich glaube, es ist das reichste Land der Welt. Und ich finde es toll, da zu leben. Aber es verpflichtet auch. Wir können mit unserem Geld ganz viel Gott dienen. Und ich in meinem Leben habe ich fast die intensivsten Erfahrungen mit Gott gemacht, gerade mit dem Thema Geld und Opferbereitschaft. Ich gebe den Rat, probiere es aus, es ist spannend. Manchmal müssen wir aber, um neue Erfahrungen zu machen mit Gott, um unseren Platz zu finden, wirklich auch unsere alte Spur verlassen und wirklich einmal einen Ruck machen. Vielleicht ist das wirklich dran. Zum mal sagen, gut, links und rechts Haufen Argumente, aber ich folge jetzt Jesus. Ich weiss eigentlich genau, was es ist und was dran ist. Es ist interessant, in meinem Leben hat es Abschnitte gegeben, wo ich Gott immer wieder über Listen, irgendwie Tricksen und so weiter, um mal ihm vorbeikommen. Und das nicht zu machen, wo ich eigentlich gewusst habe, dass es dran ist. Und es war immer gut, wenn ich am Schluss aufgegeben habe. Und das gemacht habe, was ich eigentlich gewusst habe. Ich will dir Mut machen, mach's. Gott dienen beschenkt vor allem dich. Es lohnt sich, über Gott nicht nur zu theoretisieren, sondern ihn zu erleben. Und vielleicht ist der Moment gekommen, wo du jetzt auch Jesus wirklich fragst, was willst du? Wo ist mein Platz? Und dann sagst du, aber was immer mir sagst, da bin ich, möchte ich machen. Weil du wirklich der bist, der bestimmt in meinem Leben. Wenn du uns ein Moment Zeit nehmen, wo jedes so beten kann, für sich, still, Jesus sieht es, Gott ist da, sein Heiliger Geist nimmt das ganz ernst. Ich schließe dann mit Gebet ab. Jesus, es soll nicht nur ein Satz sein und es sollen nicht nur Wörter sein, wenn wir sagen, wir gehören dir und wir folgen dir. Wir möchten an dem Platz dir hineingehen, wo du vorausgehst. Ich möchte dir gehören, wir wollen dir gehören. Und wenn du uns klar zeigst, was dran ist, wo unser Platz ist, dann wollen wir es tun. Einfach weil du uns dort beschenkst, weil du uns dort Anteil gibst an deinem Werk, an deinem Leben, an deinem Gottsein. Und das ist einfach immer viel reicher als alles, was in der Welt möglich ist. Lass uns ganz nahe bei dir bleiben und zeige jedem konkreten Platz. Und gib auch den Mut und Kraft, den einzunehmen. Auch hilf unserem Denken zu dem Umkehren, dass wir nicht meinen, wir verpassen etwas bei dir, sondern wir gewöhnen es ja bei dir. Nicht, dass du uns irgendwie belasten willst, sondern beschenken willst. Es ist alles so verkehrt, immer wieder unser Denken. Du kannst helfen, dass wir dir wirklich glauben und vertrauen, dass du das haltest, was du sagst. Amen. Singen wir noch ein Lied.